Corona-Ausschusssitzung Nummer 68. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL-TV.
So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BITTEL-TV einfach anders. Es freut mich natürlich sehr, wieder Rainer zu begrüßen. Der hat sich jetzt gerade verschluckt. Hallo Rainer.
Hallo Roger. Nee, ich musste nur, eigentlich wollte ich die Tür noch zumachen. Moment.
Mach nur, alles gut.
Weil um die Zeit kommt dann gelegentlich meine Putzfrau vorbei und das kommt dann zu Lärmattacken.
Das musste dann auch nicht sein. Ja, freue mich, wir haben das heute ein bisschen verschoben von Sonntag auf Montag. Gestern warst du beschäftigt. Ich hoffe, du hattest ein tolles Wochenende. Ja, wie geht's dir grundsätzlich, Rainer?
Ich bin müde, aber das ist ja fast schon der Normalzustand. Ja, das Wochenende war damit ausgefüllt, dass ich, weil ja der Bahnstreik bei uns in Deutschland noch anhält, mit dem Auto auf der Straße festhing, eigentlich fast die ganze Zeit. Bin nach Berlin gefahren für die Sitzung des Corona-Ausschusses und zurück. Dann habe ich Wahlkampf für Ulrike Kämmerer und Uli Masut in Erfurt gemacht und wieder zurück. Und am nächsten Tag bin ich nach Schwerin gefahren, habe da Wahlkampf für Wolfgang Wodak gemacht. Aber das Ärgerliche ist, dass man da eben dauernd in Staus hängen bleibt. Aber ist okay, ich habe es jetzt hinter mir und den Rest der Woche kriegt man, glaube ich, leichter hinter sich. Mache noch ein bisschen mehr Wahlkampf, aber ist eben so.
Ja, ich habe vorhin gehört, ich bin ein bisschen zu leise. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, ihr versteht jetzt mich richtig gut. Lasst es mich kurz wissen, ob der Ton okay ist. Dann können wir dann auch starten. Freitag war natürlich wieder Corona-Ausschuss. Ich konnte leider nicht zuschauen. Darum freue ich mich natürlich umso mehr, jetzt die Zusammenfassung von dir zu hören. So wie eigentlich die meisten oder wie alle, gab es immer super spannende Sachen. Ich habe es nur von den Usern gehört, dass es auch wieder sehr aufschlussreich war. Ja, wie lange, mal was anderes, wie lange war es dieses Mal? Wie lange habt ihr wieder mal gemacht?
Ich glaube, wir sind weil wir ja wieder ausländische, insbesondere amerikanische Gäste hatten, Sue Frost, das erste Mal, dass eine aktive Politikerin bei uns war, haben wir später angefangen, wegen der Zeitversetzung. Also ich meine, wir haben von 14 Uhr bis 18 Uhr oder so ungefähr. Ja, ein bisschen zu lange, fand ich. Aber das müssen wir demnächst mal vielleicht anders koordinieren.
Ja, es ist sicher nicht ganz so einfach, wenn man natürlich, die Leute haben noch vielfach was zu sagen, wollen auch was dann dazu beitragen zu dem Ganzen und dann, ja, geht's dann los. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, was du zu berichten hast. Es ist ja, momentan ist ja ziemlich viel los, leider auch sehr, ich sage jetzt mal eher negative Schlagzeilen in den Mainstream und so weiter. Wir wissen ja in die Richtung, die sie hin wollen. Das heißt aber nicht, dass sie es auch schaffen. Das müssen wir uns immer bewusst werden. Es ist wichtig, dass wir dranbleiben und ja, wir kennen natürlich die Strategie, wir kennen die Pläne und es sieht immer so aus, dass es immer, wie soll ich dem sagen, krasser wird mit der Lügengeschichte. Sie können dieses Lügenkonstrukt. Man hat immer das Gefühl, jetzt muss es kippen und dann schaffen sie irgendwie nochmal schnell die, ich weiß auch nicht, ein paar Tage zusätzlich, aber das ist schon krass, was jetzt abgeht. Siehst du das auch so?
Ich sehe es exakt genauso wie du. Es wird immer krasser, aber ich bin schon der Auffassung, dass dieses immer krasser werden auch immer mehr der Gruppe von 40% Personen, die noch ansprechbar ist, dazu veranlasst, Fragen zu stellen und sich Antworten zu suchen, bei dir oder bei uns oder bei anderen alternativen Medien, denn haben wir schon oft gesagt, die meisten Menschen, auch die, die noch so halb auf dem Zaun sitzen, die meisten Menschen haben begriffen, dass man in den Mainstream-Medien, insbesondere in den deutschen öffentlich-rechtlichen Medien, keinerlei Informationen, sondern nur noch Propaganda bekommt. Also was immer die an weiteren Absurditäten bringen und jedes Mal, wenn sie wieder bei einer krassen Lüge erwischt werden, das bringt uns eigentlich mehr Unterstützung, aber eben nicht aus den 30%, die sowieso nicht mehr ansprechbar sind, weil sie eben, wie Professor Desmet uns erzählt haben, hypnotisiert sind, sondern von den anderen 40%, die eben auf dem Zaun sitzen und noch nicht so richtig wissen, ob sie nach links oder nach rechts gehen. Die Täuschungsmanöver sind jedenfalls immer dramatischer. Ich habe das eingangs der letzten Sitzung auch nochmal beschrieben. Also es gibt ja die Geschichte, dass in den USA nun BioNTech Pfizer eine Vollzulassung erhalten habe. Das stimmt aber gar nicht, sondern auch da wird wieder mit einem Taschenspielertrick versucht, die Bevölkerung zu verunsichern und sie dazu zu bringen, zu glauben, dass sie mit einem voll zugelassenen Impfstoff bedient werden. Tatsache ist, dass es zwei Impfstoffe gibt, nämlich einmal von BioNTech und einmal von Pfizer. BioNTech, das ist der Impfstoff, der in den USA nicht erhältlich ist, der hat eine Vollzulassung erhalten. Und Pfizer hat nur eine Verlängerung der Emergency Use Authorization bekommen. Pfizer wird verimpft in den USA oder jedenfalls versuchen sie es mit Eis und Karussell umsonst und Autolotterie und sonst was. BioNTech hat also keine Vollzulassung. Es wird aber von der Regierung und den Mainstream-Medien der Eindruck erweckt, als hätte dieser Impfstoff eine Vollzulassung. Das ist einer dieser vielen Taschenspielertricks, mit denen hier auf ziemlich plumpe Art und Weise, aber für viele Leute ausreichend überzeugend gearbeitet wird. Das ist ähnlich wie, das ist dann schon nicht mehr plump, sondern einfach plump dreist. Eine weitere Geschichte, über die Viviane berichtet hat, der Ministerpräsident von Sachsen, Herr Kretschmer, hat ja auch erzählt, dass der Impfstoff zugelassen sei, ist er aber nicht. Dieser Impfstoff hat in Europa bislang nur eine bedingte Zulassung. Also es scheint so zu sein, als würde die andere Seite mit legalen Möglichkeiten und mit der Wahrheit überhaupt nicht mehr punkten können, sodass sie ausschließlich mit dreisten und mehr oder weniger plumpen Lügen oder Verfälschungen oder den eben geschilderten Taschenspielertricks arbeitet.
Krass, das ist schon heftig, was da abgeht mit dieser Zulassungsgeschichte. Die Medien bringen das natürlich wieder wie immer ganz anders, das ist ja klar. Das haben wir auch gesehen, was da momentan auch in der Schweiz abgeht. Mit 9 von 10 Hospitalisierten sind ungeimpft. Also das ist natürlich eine glatte Lüge. Aber es geht so weit. Es gibt auch kursiert auch ein Video, wo jemand eine Sprachnachricht abgespielt hat. Das wurde dann auch dementiert. Der wurde wahrscheinlich unter Druck gesetzt. Aber sind wir jetzt auch dran, das aufzudecken. Es wird überall extremer Druck aufgesetzt. Die Frage ist nur, wie können sich diese Menschen verteidigen? Weil viele haben einfach Angst. Wie sollen sie am besten vorgehen? Ich denke vor allem momentan in der Pflege, weil in der Pflege, da heißt einfach, halt die Klappe oder du hast den Job weg. Das ist wahrscheinlich so, wird einfach so gehandhabt.
Das ist überall dasselbe. Also das ist nicht nur in der Pflege so, das ist auch beispielsweise bei der Lufthansa so. Das ist in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens so, dass die Arbeitgeber in allererster Linie, ob sie nun öffentliche oder private sind, das macht gar keinen Unterschied, dass sie versuchen, den Eindruck zu erwecken, als gäbe es eine Impfpflicht. Die gibt es aber nicht. Denn das, was hier im Moment verimpft wird, ist immer in 99,99% Periode aller Fälle eine Körperverletzung, in vielen Fällen eine, sagen wir es mal vorsichtiger, in manchen Fällen eine Körperverletzung mit Todesfolge. In manchen Fällen ist es auch inzwischen schon bewiesen. Also wir wissen natürlich, dass die Meldung der Adverse Reactions, also die Meldung der unerwünschten Nebenwirkungen, wie sie bei dem amerikanischen Register VAERS oder bei uns beim PEI, das weiß nur keiner, dass man das da melden kann, wie sie da erfolgen, dass das nicht, das hat auch noch nie einer behauptet, dass das nicht bedeutet, dass das, was da gemeldet ist, ein kausaler, also ein nachgewiesener Zusammenhang zwischen der Impfung und der Thrombose oder dem Tod ist. Das ist es nicht, sondern es wird gemeldet, weil dieses Register aufnimmt, einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem, was danach passiert. Eigentlich müsste aufgrund der Zahlen, die inzwischen bekannt sind, in den USA haben wir ja neulich schon mal besprochen, spricht man realistisch oder zurückhaltend, sagt Dr. Zelenko, von mindestens 500.000 Toten nach Impfung seit Beginn der Impfung. Eigentlich müsste aufgrund dieser Zahlen, aber auch aufgrund der vielen anderen Zahlen, der Adverse Reactions mit neurologischen Ausfällen und so weiter, müsste sofort alles eingestellt werden und sofort per Studie versucht werden, den Dingen auf den Grund zu gehen. Passiert aber nicht, weil die Agenda eine andere ist. Da muss man auch zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem Punkt, dass immer wieder berichtet wird, die Ungeimpften seien es, die jetzt plötzlich erkranken. Da muss man ergänzend dazu sagen, wie werden denn inzwischen Ungeimpfte definiert? In Israel beispielsweise werden Ungeimpfte als Ungeimpfte bezeichnet, also Personen als Ungeimpfte bezeichnet, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist die dritte, die Boosterimpfung nehmen. Die sind geimpft, die haben also zwei Impfungen schon hinter sich und jetzt sagt man, nee, das reicht nicht und die nächste Variante und die Delta und was weiß ich für eine Variante, gegen die hilft das ja nichts. Also brauchst du eine Boosterimpfung. Das ist das ist nicht mehr als Taschenspielertrick zu bezeichnen, wenn dann gemeldet wird, es seien die Ungeimpften, die krank sind. 86% derjenigen, die offenbar mit Symptomen an Covid erkranken. Covid wird normalerweise hier abgefangen durchs Immunsystem, aber wenn es injiziert wird, ja, dann kriegt man es eben, dann kriegt das Spike-Protein insbesondere. Also 86% derjenigen, die offenbar mit Symptomen erkranken in Israel, sind doppelt Geimpfte. Man kann natürlich sagen, die sind ungeimpft, weil sie die dritte Impfung noch nicht haben, aber das muss doch wirklich jedem Idioten auffallen, dass man hier schlichtweg vorsichtig formuliert hinters Licht geführt wird. Das ist auch, in dem Zusammenhang ist ganz wichtig, dass man weiß, dass die jetzt einsetzende dritte und dann vierte, fünfte, sechste und so weiter Impfung von Anfang an feststand. Ich kann da nochmal darauf hinweisen, dass der Eigentümer, einer der Gesellschafter der Firma Leguano, der größte Barfußschuhhersteller Deutschlands, mir berichtet hat und auch erlaubt hat, dass ich das weitergebe, dass im Oktober des letzten Jahres der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages bei ihm war, auch noch ein paar andere. Die haben da sowas wie eine Werksbesichtigung gemacht. Und ich habe seinen Namen vergessen, kann man aber googeln. Dieser Vorsitzende des Gesundheitsausschusses hat dann unserem Mandanten erzählt, jo, also es geht jetzt los in 2 Monaten mit den Impfungen. Es gibt dann 2 Impfungen, aber das ist nicht das Ende, sondern es ist klar, es ist ein Done Deal, wie wir in Englisch formulieren würden, dass ab dann alle 6 Monate geimpft wird. Wie kann das sein? Wie kann man schon vorher wissen, dass das so läuft? Nur weil man einen Plan hat, der schon vorher besprochen war.
Ist ja klar, die Geimpften werden jetzt nicht mehr getestet und oder dann nur noch, wenn du Symptome hast, das ist dann auch einfach die Zahlen hochzuschrauben. Es ist so offensichtlich, ich frage mich einfach, die Pflege und die Ärzte, die müssen ja wahrscheinlich die Köpfe zusammenschlagen und sagen, hey, wie können wir das noch verantworten? Ich denke, die sind wahrscheinlich schon so weit gegangen, dass sie gar nicht mehr zurückgehen können. Das ist wahrscheinlich das Problem.
Ich weiß nicht, wie die das aufnehmen. Das heißt, indirekt weiß ich schon, wie das die Pflege aufnimmt, weil es gibt ja auf Telegram auch eine Möglichkeit, das alles nachzuverfolgen. Die Leute sind, um es milde zu formulieren, schockiert. Es wird ja alles getan, um zu verhindern, dass die Meldung dieser Adverse Reactions überhaupt erstattet wird. Hier in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Hier in Deutschland scheint es besonders schlimm zu sein. Von uns dann im weiteren Verlauf angehörte Sue Frost, das ist eine, wir würden das wohl als Landrätin übersetzen, eine von 5 Personen im Board of Supervisors von Sacramento County, die hat das ebenfalls bestätigt, hat gesagt, sie war früher nämlich mal selber eine Nurse, also eine Krankenschwester, sie hat Kontakt zu den Krankenschwestern, aber auch zu den Medizinern und sie sagt, ich glaube denen mehr als dem, was ich in den Mainstream-Medien sehe, denn die Mainstream-Medien berichten ja immer nur über das, was angeblich in den Krankenhäusern los ist, während die Nurses, also das ist sozusagen Secondhand News, während die Nurses selber ja vor Ort sind. Und sie sagt, wenn die mir sagen, dass in 80% der Fälle nach Impfung Nebenwirkungen eintreten, natürlich nicht, die sterben nicht alle, ne? Aber 80% der Fälle Nebenwirkungen, ja, dann nehme ich das ernster als das, was mir der Mainstream berichtet, denn von dem weiß ich ja inzwischen, dass er ganz überwiegend mit falschen Tatsachen arbeitet, also reine Propaganda von sich gibt.
Es ist schon heftig, weil wir wissen ja, dass die Massenmedien da zusammenarbeiten müssen, sonst wäre das gar nicht möglich. Ich habe übrigens, kann ich auch schnell sagen, da gibt ein NZZ-Journalist, habe ich ein Interview gegeben, das wurde dann anscheinend nicht benutzt. Egal, ich habe dann noch kurz Kontakt gehabt. Dann hat er mir nur geschrieben, ja, ich musste deinen Kanal deabonnieren, weil das ist einfach too much. Und das Video, was du mir geschickt hast von Sushri Bhakti, ist sowas von unseriös. Das muss ich dir ja nicht sagen, das solltest du ja wissen. Und ich so, da habe ich ihm nur geantwortet, kein Thema, lass uns reden. Wenn du so gut Bescheid weißt, lass uns reden, gehen wir in den Diskurs. Ich bin mal gespannt, was kommt.
Das ist nichts wird ja kommen. Das ist ja das, was wir immer schon besprochen haben. Die sind schlichtweg unfähig, in eine Debatte einzutreten. Die können eben immer nur das, was man ihnen beigebracht hat, die Sprüche, die sie sich für ein paar Minuten merken können, mit denen können sie arbeiten. Außer, wenn sie direkt auf uns treffen, dann hast du jemals was anderes gesehen als rechts, rechts, Nazi, Nazi? Nein. Ich nicht.
Es gibt doch alles. Es findet tatsächlich auf der höheren Ebene keinen Diskurs statt zwischen kritischen und regierungstreuen Menschen.
Das ist der Punkt. Wir haben das ja von Anfang an in den Mittelpunkt unserer Arbeit im Ausschuss gestellt. Wir haben ja auch wiederholt Einladungen an Leute wie Drosten ausgesprochen, die in aller Regel gar nicht reagieren. Viviane war allerdings eine ganze Weile im direkten Austausch mit dem Olfert Land, mit dem PCR-Testmacher der Firma Tipmolbiol, der also das Rezept sozusagen von Herrn Drosten in PCR-Testherstellung umgesetzt hat. Aber zu uns in den Ausschuss wollen die nicht kommen. Sie werden uns natürlich auch nicht einladen. Ich spreche jetzt nicht von Viviane und mir, sondern von allen, also von Susharit, Bhakti und so weiter. Susharit hatte einfach Glück, dass er eine Weile jedenfalls in Österreich bei Servus TV dabei sein konnte, denn die haben da ja doch einen anderen Approach gehabt. Aber andere aus unseren Reihen, insbesondere diejenigen, von denen man ungefähr vermuten kann, dass sie auch stark in der Argumentation sind, an die wagt man sich gar nicht. Ne? Die würden ja im Zweifel mehr oder weniger zerschellen, wenn sie auf uns treffen. Also, denn wenn man uns nur mit rechts, rechts, Nazi, Nazi antwortet im Rahmen einer Diskussion, dann fällt das ja selbst dem Normalzuschauer auf, dass das nicht wirklich viel Gehalt hat. Nicht?
Und wenn man nur ein bisschen diese Demos anschaut, was da für Leute sind, da hat es wirklich jung und alt, es ist alles dabei. Es ist wirklich mehr als Mitte, geht nicht mehr. Und da muss ich dann sagen, hört eigentlich auch mit diesem komischen Namen, das bringt einfach nichts. Aber ja, wir haben es gesehen, die Polizei ist auch entsprechend beeinflusst. Die haben auch irgendwie, ich weiß auch nicht, was die nehmen, dass sie immer noch auf die Menschen reinprügeln, Frauen verhaften und ganz, ganz komische Sache, was da abgeht, aber wir wissen es ja, die müssen wahrscheinlich so geschult werden, das sind ganz, ganz schlechte Menschen, das sind Verbrecher, weiß auch nicht was, was sie dann so reagieren. Es ist ja heftig, auch in Amsterdam übrigens, gutes Beispiel, 230.000 bis 250.000 Menschen auf der Straße, die Massenmedien sagen 22.000, das ist ja so ein bisschen bekannt, dass die eine oder andere Null vergessen, das kennen wir ja schon. Und mir hat Katja, die ist ja live dabei gewesen, es war ein 7 Kilometer langer Protestzug. 7 Kilometer. Ja. Sie war dort und hat das Ganze gefilmt und sie sagen dann 22.000. Also es ist schon unglaublich, wie die lügen und dass das Narrativ immer noch nicht zusammengebrochen ist, fast schon ein kleines Wunder. Also
ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass zwar unsere Seite nicht nur zum Erstaunen bringt, sondern einigen Leuten fällt dazu überhaupt nichts mehr ein. Man kann gar nicht anders als wütend werden über sowas. Natürlich darf man das nicht nach außen rauslassen. Aber auf der anderen Seite führt diese ständige Wiederholung von falschen Tatsachen in den Fällen, wo man von dieser Hypnose spricht, von der Professor Desmet jedenfalls spricht, bei 30%, führt das tatsächlich dazu, dass sie es glauben. Und dass, wenn du dich an die wendest oder wenn ich mich an die wenden würde, was ich nicht tun würde, dass das dann auf völliges Unverständnis stößt. Deswegen ist das eben sinnlos. Das ist eine Energie- und Zeitverschwendung, wenn man versucht, mit diesem nicht ansprechbaren Teil der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Aber die anderen 40%, bei denen kommen immer mehr aus der Kurve. Die sehen das. Ich habe eben wieder mit zwei Landwirten gesprochen, großen Landwirten aus Bayern. Die sehen das sehr, sehr klar und immer klarer. Auch die, die bis dahin noch so halbwegs auf Linie gewesen sind, die sehen schon diese Diskrepanz. Das lässt sich auf Dauer nicht verheimlichen. Das war immer schon so, dass am Ende die Wahrheit sowieso rauskommt. Hier ist die Wahrheit seit langem draußen. Das Problem ist nur, dass manche, die eben angesprochenen 30%, sie unter keinen Umständen glauben wollen. Aber es ändert sich trotzdem was. Und das ist auch der Grund dafür, haben wir eben schon besprochen, dass die andere Seite immer wahnsinniger wird und immer verrücktere Lügen erfindet, um noch halbwegs das Narrativ, dieses dämliche Wort finde ich nicht gut, aber halbwegs die Geschichte aufrechterhalten zu können.
Es ist wirklich unglaublich, was da abgeht, weil man hat jedes Mal das Gefühl, das kann ja nicht schlimmer werden. Und man merkt auch, die Taktik ist klar. Sie machen irgendeine extreme Infos. Jetzt kommt ja diese Geschichte mit unter 12. In der Schweiz wird das auch wieder aufgebaut, dass Kinder schweren Verlauf haben, so ein Blödsinn. Da werden irgendeine Geschichte, wird da hochgepusht, dass sie die Möglichkeit dann sehen, ja, jetzt müssen wir dann die natürlich auch noch impfen. Dann wird jetzt dann drunter weniger als 12. Und in Amerika redet man schon von Impfung von Säuglingen. Also das ist ja, die geben Vollgas.
Ja, das ist ziemlich erschreckend, wenn man sich klar macht, dass es hier um Kinder geht, die statistisch überhaupt kein Risiko haben. Also wenn ich aber kein Risiko habe, statistisch, es ist so, dass wir diese immer wieder angesprochenen vier Todesfälle hier in Deutschland hatten von Kindern, von denen aber zwei schwer vorgeschädigt waren. Statistisch ist das aber bei der Vielzahl der Kinder, die wir haben, ist das nicht, fällt das nicht ins Gewicht. Das ist eben statistisch null. Wenn man sieht, dass jemand, der überhaupt kein Risiko hat, statistisch, faktisch, mit einem Risiko überzogen wird durch die Impfung, was unabsehbar ist, weil wir sehen ja jetzt schon die Nebenfolgen. Wir wissen aber nicht, wie es in der Zukunft wird. Es ist leider zu befürchten, dass es sehr schlimm werden wird. Aber wenn man das sieht, null Risiko durch die Erkrankung selbst, aber ein nicht abschätzbares Risiko durch die Impfung, dann muss man sich wirklich fragen, können die sich, wenn denen das klar wird, und es wird ihnen ja irgendwann klar, können die sich jemals noch mal verzeihen, was sie da angerichtet haben, mal abgesehen von den zivil- und strafrechtlichen Auseinandersetzungen, die es da geben wird, denn irgendwann wird immer abgerechnet, kann man das sich selbst überhaupt verzeihen? Ich halte das für unmöglich. Ich habe vorhin mit einer Rechtsanwalts- und Notargehilfin gesprochen, die aus einer Kanzlei aussteigt, in der alle auf Linie sind. Und die ist, glaube ich, Ende 50 oder so. Die sagte mir, Mann, Herr Föhmich, bin ich froh, dass ich bei Ihnen bin. Ich habe aber nicht verhindern können, dass meine Kinder sich impfen lassen. Ich habe auch nicht verhindern können, dass meine Eltern sich impfen lassen. Und das Schlimmste, da läuft sie immer kalt den Rücken runter, sagte sie, das Schlimmste ist, dass einer meiner Enkel, der ist 6, dass der ihr gesagt hat, Oma, am Telefon, Oma, ich habe in meinem Bauch zwei Gefühle. Eins ist Wut und eins ist Traurigkeit. Und traurig ist er, weil er seine Oma nicht mehr sehen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 6-jähriges Kind sowas sagt. Und wenn es sowas sagt, ich habe ja keinen Grund, ihr zu misstrauen, im Gegenteil, dann ist das Alarmstufe 2 Milliarden, was wir hier sehen bei den Kindern.
Es ist unglaublich, was mit den Kindern gemacht wird. Also es ist wirklich ein Verbrechen. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren wird, und das wird wahrscheinlich auch einige dann auch so erfahren, dass die plötzlich ein Kind wegstirbt. Und da müssen wir vorstellen, scheiße, ich habe so diese Sumpfung noch unterstützt. Und irgendwann kann man das nicht mehr verheimlichen, dass das definitiv wegen dieser Sumpfung ist. Und mittlerweile sagen sie natürlich immer bei den älteren Menschen, ja, wisst ihr, das sind alte Menschen und die haben natürlich auch mehrere Vorerkrankungen. Das ist plötzlich kein Thema mehr. Aber wenn es vorher war mit sogenannten Corona-Toten, nee, das hat mit der Vorerkrankung nichts zu tun. Das war Corona. Und da haben wir ja mittlerweile auch wieder Studien, die ja, wer war das jetzt? In einem Land hat es wieder geheißen, nur 5% möglicherweise an Corona gestorben. Also es ist ja immer wieder krass, was da für Meldungen kommen. Aber die Leute wollen das gar nicht hören oder können es nicht hören. Das wird ausgemacht.
Nein, das kommt ja auch immer erst hinterher raus. Und zu dem Zeitpunkt ist das bei denen, die als hypnotisiert bezeichnet werden, schon praktisch ins Gehirn eingebrannt. Die sind eben nicht mehr fähig, was anderes wahrzunehmen. Sondern dann ist es eben so, 97% sind zwar in Wahrheit, so war es ja in Italien, an völlig anderen Ursachen gestorben und in New York genauso, unter anderem eben an aggressiver Falschbehandlung, aber das kommt nicht mehr an, bei uns ja, aber auch eben bei diesen 40% noch ansprechbaren. kommt es zu immer mehr Fragen. Bei denen kommt es dann durchaus an. Das ist dann ein Entwicklungsprozess, den wir ein bisschen schneller durchgemacht haben. Aber wie gesagt, das ist ja auch der Grund dafür, dass die andere Seite immer mehr am Rad dreht.
Ja, definitiv. Ja, ich bin natürlich gespannt, wie war es eigentlich so am Freitag? Was war eigentlich das Thema? Jetzt muss ich schnell. Wirksamer Widerstand, Sitzung 68.
Ja, wirksamer Widerstand, das war schon einigermaßen spannend. Also als erstes hatten wir eigentlich Wolfgang Wodak hören wollen, der hat sich aber um eine halbe Stunde verspätet, weil der, glaube ich, wegen des Wahlkampfes unterwegs war. Dadurch sind wir dann unter Druck geraten, weil wir dann den Bernie aus Australien hatten und der ist ja 12 Stunden vor uns ungefähr, sodass der langsam Richtung Mitternacht abgedriftet ist oder kurz vor Mitternacht abgedriftet ist. Bei Wolfgang ging es um die Diskussion. Wir wollten eigentlich noch ein paar mehr Mediziner haben, aber Wolfgang ist ja sehr gut informiert. Das war dann auch in Ordnung. Um die Diskussion darüber, was für ein Konzept wir eigentlich brauchen. Wir haben ja gesagt, wir gehen davon aus, übereinstimmend mit Mike Yeadon und Luc Montagnier und Wolfgang Wodak und Bhakti und Roger Hodgkinson und so weiter, Peter McCullough. Wir gehen davon aus, dass es bei den Geimpften zu immer schwerwiegenderen sogenannten Nebenwirkungen kommt, wenn sie auf das sogenannte wilde Virus treffen oder wenn sie die dritte, die Booster-Injection erhalten. Bei manchen geht es ja schon um die vierte inzwischen, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. Wir wissen also, wo die Reise hingeht. Es wird erwartet, nicht nur aufgrund dessen, was wir bisher gesehen haben, sondern auch aufgrund der Einschätzung dieser Mediziner, die in anderem Zusammenhang diese zum Beispiel ADE-Effekte, also diese Verstärkung der Wirkung des Virus, verschärfte Verstärkung der Wirkung des Virus gesehen haben, unter anderem bei Tieren. Es wird erwartet, dass es im Herbst, Winter und Frühjahr zu massiven Schwierigkeiten gesundheitlicher Art bei den Geimpften kommen wird. Und es wird erwartet, dass dann die Bundesregierung und der Mainstream darauf nicht vorbereitet ist, weil ja immer, es heißt ja immer, also je schlimmer die Reaktion des Körpers ist, wenn du also beispielsweise eine Gesichtslähmung hast oder so, das heißt doch nur, dass die Impfung ansteht. Ja? Und im besten Falle muss man sagen, volle Immunität, wenn du 1,80 tief unter der Erde liegst. Das werden auch noch einige glauben. Also die sind nicht vorbereitet. Wenn wir aber auf der einen Seite mithilfe unserer Experten darauf hinweisen, dass diese Probleme zu erwarten sind und dass dann, weil ja nicht nur die Menschen im Allgemeinen geimpft wurden, sondern eben auch die Mediziner und das Pflegepersonal geimpft wurde, dass es dann wirklich zu einer epidemischen Lage nationaler Tragweite kommt, allerdings hervorgerufen durch die Impfung. Dann können wir nicht da sitzen und sagen, ja, warten wir es mal ab, wird bestimmt spannend, sondern wir müssen schon dafür sorgen, dass den Worten auch Taten folgen und dass wir, deswegen sprechen wir über Krankenhäuser, die auf Impfnebenwirkungen spezialisiert sind, dass wir nicht nur ein Gebäude haben und sagen können, guck mal, da ist ein Kreuz dran, ein rotes Kreuz am besten, das zeigt euch, dass hier ein Krankenhaus ist, sondern wir müssen auch ein Konzept haben. Also haben wir mit Wolfgang darüber gesprochen, was brauchen wir denn da? Worauf muss man vorbereitet sein? Also er hat das, was schon allgemein bekannt ist, nochmal wiederholt. Wir müssen in der Lage sein, das sollten wir jetzt schon machen, wir müssen in der Lage sein, die D-Dimere und die Thrombozyten zu bestimmen, weil das eben die Möglichkeit gibt zu erkennen, ob wir hier ein Thromboseproblem haben. Bei einigen Organen sind schon kleine Thromben, also kleine Thromben gefährlich beim Gehirn. Ne? Also Hirnvenenthrombose kann tödlich sein, wenn da nicht schnell was gemacht wird. Beim Rückenmark, beim Herz, bei der Lunge, das sind auch die Organe, Gehirn, Rückenmark, Mark, Herz, Lunge, irgendwas war da noch, aber ich bin nicht drauf gekommen. Das sind die Organe, die, wenn sie geschädigt werden und es da zur Entzündung kommt, beispielsweise beim Herz Myokarditis, die sich eben nicht mehr regenerieren können. Der Körper kann sich normalerweise in fast allen Bereichen wieder selbst aufbauen, aber das sind Organe, wo das nicht geht. Um das plausibel zu machen, haben wir nochmal, was aber in unserer Gruppe derjenigen, die immer schon kritisch gewesen sind, bekannt ist, da haben wir nochmal zwei Videos gezeigt von einer Frau, die eben schwere neurologische Ausfälle hatte, oder mehrere Frauen waren das, die dann also massive Falztanz-ähnliche Probleme hatten, ihren Körper, die Feinmotorik und auch die Grobmotorik gar nicht mehr unter Kontrolle hatten. Eins der Videos war dann von einer jungen Frau, da gibt es inzwischen ein zweites Video von der, das macht noch mehr Angst. Und diese Frau hat gesagt, ja, nach der Impfung, jetzt sitze ich hier beim Arzt, sie haben mich an Spezialisten verwiesen, ich weiß gar nicht, was los ist und ich habe hier so ein bisschen, da ist irgendwie so eine Art Hämatom und hier auch und an der Schulter auch, das sah teilweise sehr böse aus und dann sagt sie, oh mein Gott, wait till you see, und dann hat sie im Mund auch noch das, was ich als Blutschwamm oder so bezeichnen würde, gehabt. Das sah gruselig aus. Von der gibt es inzwischen ein zweites Video, und da berichtet sie, dass sie, dass ihre Urinprobe schwarz war. Sie scheint das aber trotzdem nicht so richtig ernst zu nehmen, denn das war so eine halbe Fröhlichkeit, also so eine Instagram-Fröhlichkeit, von wegen, guck mal hier, was ich wieder Absonderliches erlebt habe. Dazu gibt es aber Kommentare von Ärzten, die sagen, das ist Alarmstufe Rot. Das heißt, dass deine Nieren nicht mehr funktionieren und das ist in aller Regel auch nicht mehr reparabel. Also wenn das wahr ist, dann hat die Frau nicht nur ein kleines, sondern ein Riesenproblem. Ja, daran haben wir es nochmal versucht, ein bisschen deutlich zu machen, worüber wir eigentlich sprechen. Myokarditis ist ja, das haben wir ja gesehen bei dem dänischen Fußballspieler, Nationalspieler, der da irgendwo auf dem Platz umgefallen ist, der ist nur deshalb gerettet worden, weil eben die Spezialisten gleich da waren, aber er wird nie wieder spielen können, er kriegt auch keinen Vertrag mehr, es will ihn auch keiner mehr versichern. Perikarditis wird auch verursacht durch, oder kann als Impfschaden dabei rauskommen, das ist so eine Herzmuskelentzündung oder ein Herzmuskelerguss. Das hat Wolfgang uns nochmal erklärt, das Herz liegt in diesem Herzbeutel, nicht Herzmuskel, in diesem Herzbeutel drin und das, der kann sich dann nicht mehr, das Herz kann sich dann nicht mehr ausdehnen und das führt dann zu Sauerstoffmangel und eben auch zu schweren Ausfällen. Was da noch genau passiert bei Myokarditis und Perikarditis aufgrund dieser Impfung, das weiß man eben nicht, weil es eben keine Langzeitstudien gibt. Aber was wir auch benötigen werden, sagt Wolfgang, in diesen Kliniken oder bei den Arztpraxen, die sich darauf spezialisieren, das werden wohl zuerst Arztpraxen sein, weil die Kliniken gar nicht so schnell hochgefahren werden können, das sind die bildgebenden Verfahren, also Sonographie, wir brauchen Labore, Funktionsdiagnostik brauchen wir, immunologische Messmöglichkeiten muss es geben, um aufzuklären, was ist eigentlich passiert. Das ist ja das Entscheidende, dass erstmal die Diagnostik funktioniert. Ne? Ja, Wolfgang ist dann nochmal auf das Shedding eingegangen. Das scheint auch bei ihm immer ein immer größeres oder eine immer größere Wahrscheinlichkeit in der Einschätzung zu entstehen, dass es das wohl doch gibt. Ich habe da bisher keine Meinung zu. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass sich so viele Frauen beispielsweise was einbilden, sondern da scheint mir schon eine Menge Realität hinter zu sein. Aber das Risiko ist insgesamt einfach noch nicht abzuschätzen. Wir werden dazu noch viel mehr machen müssen, mussten dann Wolfgang ein bisschen abkürzen, weil eben Bernie aus Australien wartete in der Leitung. Bernie ist ein Deutscher, der seit, ich glaube, 25 Jahren, hat er gesagt, in Australien lebt und er ist ein Unternehmer und YouTuber, der seit Monaten über die dortigen Zustände berichtet. Was er berichtet hat, ist allerdings wirklich schockierend gewesen, so dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Aber ich bin ja in Kontakt mit anderen Australiern, es wird zum Teil bestätigt. Also, eine echte Horrorstory war die, dass in einem Hunde, wie würden wir das bezeichnen, in einem Dog Pound, also da, wo herrenlose Hunde, wenn sie eingefangen werden, gehalten werden, dass dort alle Hunde erschossen worden sind. Alle Hunde erschossen worden sind. Warum? Weil man die Menschen schützen wollte. Also die sollten da nicht hingehen und sich da nicht anstecken. Also hat man die Hunde erschossen. Das wird sicherlich Konsequenzen haben, so oder so. Das wird Konsequenzen haben. Also, aber das ist schon schlimm genug. Er hat darüber berichtet, dass 32,5 Millionen Leute sich testen lassen haben, also einige natürlich sehr viel mehr als nur ein einziges Mal, denn Australien hat insgesamt nur 26 Millionen Einwohner. Er berichtet von dem Krankenhaus, Box Hill Krankenhaus in Victoria, wo auch Alarmstufe Rot herrscht, aber es gibt keinen einzigen in Victoria. Es gibt aber in dem Krankenhaus keinen einzigen Corona-Patienten. Rätselhaft, ne? Wie ist die Stimmung, wollten wir wissen. Naja, also die meisten Menschen in Australien, das seien ja alles nette Leute, deswegen sei es immer noch ein schönes Leben da. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber die Menschen seien alle auf, oder überwiegend zu 80-85%, sagte Bernie, auf Mainstream-Ebene, auf Mainstream-Niveau unterwegs. Der Great Reset, so sagte er, ist da fast vollzogen. Die Macht der Polizei, gut, da gab es ein paar Videos, eins davon hat er, glaube ich, ins Netz gestellt von der hochschwangeren Mutter, die festgenommen wurde. Die Macht der Polizei sei enorm, wird praktisch gar nicht mehr beschränkt. Andere als die auf Linie gebrachten Mainstream-Medien gibt es so gut wie gar nicht mehr. Sky News hat mal was gemacht, aber das gehört Rupert Murdoch, der gehört auch zur falschen Seite und der hat offenbar diese Berichterstattung ausgebremst, wie sich Bernie da geäußert hat. Was hat er noch gesagt? Es werden Journalisten verhaftet, nur weil sie ordentlich berichten. Sie werden erpresst. Die Lage auch unter den Familien, wenn also, so hat er es geschildert, wenn also hier das eine Haus ist, wo er mit seiner Frau wohnt und die Tochter wohnt irgendwie eine Meile weiter oder so, dann dürfen die sich nicht gegenseitig besuchen. Es dürfen immer nur zwei in dieser sogenannten Bubble sein. Die haben eine Ausgangssperre, dürfen nur 5 Kilometer im Umfeld um ihr Haus herum sich bewegen. Die haben inzwischen den 6. Lockdown. Es ist einfach nicht wirklich zu glauben, aber andererseits, was soll man machen? Er sagt, 85% der Australier wohnen in den Städten, die nicht mehr als 100 Kilometer von der Küste entfernt sind. So, wenn du in so einer Stadt bist, dann sitzt du in der Falle, nach meinem Dafürhalten. Ich habe Städte noch nie gemocht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber da draußen im Outback, da hast du doch gar keinen Zugriff auf die Leute. Ja, aber wer will im Outback sein, sagt er. Das seien auch nur wenige Leute, da gibt's dann auch nichts zu essen und so. Ja, ich habe aber glücklicherweise ja mit einem der Anwälte vor einigen Wochen mal gesprochen, mit Tony Nikolic, der mir darüber berichtet hat, dass es inzwischen auch große Demonstrationen gibt. Also 35.000 in Melbourne hat er mir, glaube ich, erzählt. Natürlich wird daraus vom Mainstream 3.500 gemacht. Da habe ich ihn auch nachgefragt, sagt er, ja, Tony Nikolic kenne ich. Aber inzwischen haben die noch härter angezogen. Inzwischen wird mit Gummi geschossen, auf Demonstranten geschossen. Und du musst dann, wenn du an so einer Demo teilnimmst, musst du mit $5.000 Strafe rechnen. Das ist viel. Die Australier haben, anders als die Amerikaner, keine Waffen mehr. Die hat man denen vor Jahren abgeluchst sozusagen. Ihr könnt eure Waffen abgeben, dann passiert euch nichts. Und das haben wohl fast alle getan. Kann mir nicht vorstellen, dass sie es wirklich alle getan haben, draußen im Outback garantiert nicht. Aber das ist jedenfalls seine Wahrnehmung. Jetzt gibt es keine Waffen mehr. Es gibt wohl Camps oder Quarantänehotels, die eingerichtet worden sind für 500 bis 1000 Menschen. Western Australia macht die Grenzen zu, wenn in einem der Nachbarstaaten irgendwo ein Fall auftaucht oder so. Die sind mit Südostaustralien Tür an Tür. In Südostaustralien müssen die Leute inzwischen Schild an die Tür packen, um ihren Impfstatus offenbar der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Also es ist so, dass man sich wirklich ernsthaft fragt, das kann doch nicht Realität sein. Jedenfalls gibt es auch eine andere Seite der Medaille und das habe ich dir, glaube ich, rübergeschickt vorhin. Mindestens ein Senator, Federal Senator aus Australien hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, was hier passiert, ist alles illegal. Ich lasse mich nicht einschüchtern, auch wenn alle anderen eingeschüchtert werden. Die andere Seite hat der Regierung klebt Blut an den Händen, insbesondere weil sie eben den Einsatz alternativer Heilmethoden verhindern. Ivermectin oder Vitamin D, was man da vermutlich gar nicht so richtig braucht, weil es da scheint ja ständig die Sonne, da gibt es diese Vitamin D Deficiency, die es hier bei uns in Nordeuropa oder insbesondere auch in Skandinavien gibt. Das gibt es da ja gar nicht. Aber das sagt der Mann in diesem Video, die haben Blut an den Händen. Ja, das würde ich auch sagen, dass das so ist. Das gilt dann nicht nur für Australien, aber in Australien ist die Situation bei aller Zurückhaltung und bei allem, was dann von Tony Nikolic auch an Gegenargumenten kommt, von wegen, hier gehen sie aber immer noch auf die Straße oder durch diesen Senator kommt. In Australien ist die Situation offenbar schon sehr dramatisch. Man pusht da und die Leute Bernie sagt, denen geht es einfach noch zu gut, deswegen machen sie mit. Und als ich gefragt habe, ja, warum verschwindest du da nicht? Ich wäre da längst weg. Und dann sagt er, ja, man kommt ja gar nicht raus. Also offenbar kann man das Land auch nur noch unter erschwerten Bedingungen verlassen. Schwer zu glauben, dass es so ist, aber passt zu dem, was wir von anderen auch schon gehört haben. Dennoch, es gibt Leute wie Tony Nikolic, es gibt Leute wie diesen Senator und die wehren sich. Und offenbar auch nicht ganz ohne Erfolg. Die haben ja jedenfalls auch eine Zuhörerschaft.
Ja, das ist schon heftig, was er gesagt hat. Ich habe ja seine Videos teile ich ja meistens in meinem Kanal und schaue dir mal kurz an. Es ist unglaublich, er macht auch wirklich einen guten Job und ich gehe mal davon aus, dass das, was er da berichtet, auch wirklich stimmt. Es sind unglaubliche Szenen in Australien und man hätte das nie für möglich gehalten, wenn man so, ich war noch nie in Australien, wenn man so hört, was die Leute so berichten, eigentlich eher so freiheitsliebende Menschen und die sind so, die lassen es jetzt fast alles mit sich machen, das ist fast nicht zu glauben.
Ja, so habe ich das auch gesehen, aber es muss wohl so sein, zumindest weitgehend so sein. Die sind zu weit weg und wir haben zu wenig engen Kontakt. Also natürlich haben einige von uns engen Kontakt, weil sie Verwandte da drüben haben. Aber und vielleicht ist es auch, wenn man mittendrin ist und in irgendwo in so einem Haus lebt, wie es Bernie tut, vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm, sondern um einen herum hat man das Gefühl, ist alles eingeschränkt, aber ich kann in meinem Haus ja immer noch machen, was ich will. Also mir würde schon die Tatsache reichen, dass um mich herum alles lahmgelegt ist und ja. Mit solchen Maßnahmen wie Erpressung von Journalisten und Inhaftieren von Journalisten und $5,000 Strafe, weil man an einer Demo teilnimmt. Also das ist das Ende im Gelände. Das ist Faschismus pur.
Das ist schon krass, das ist schon heftig. Ja, und wer war dann nachher noch? Wer kam nachher?
Wir haben dann den Willem Engel nochmal aus den Niederlanden uns angehört, dass der Gründer der Organisation Virus Wahrheit. Und ich will mich da zurückhalten, weil ich ganz echt nicht wirklich verstanden habe, was er uns berichtet hat. Ich habe zwar an den Zuschauerreaktionen an einigen gesehen, dass die sehr aufgewühlt waren über das, was er gesagt hat. Ich habe es nicht verstanden. Er hat was über den Virus, über den Masernimpfstoff gesagt. Wenn ich das nicht ganz und gar falsch verstanden habe, wird damit auch gleichzeitig ein Impfstoff verabreicht, der dann so eine Art Shedding auch bei anderen verursacht. Aber ich will da lieber nichts zu sagen, weil ich das wirklich nicht verstanden habe. Was interessant war, ist in den Niederlanden ist es ja so, dass die Kinder da, so wie überall sonst auch, jetzt wirklich im Ziel der Impfwütigen stehen. Und da fährt man dann auch mit Impfbussen in der Gegend rum und vor die Schulen. Da hat er mit seiner Organisation, indem er das fotografiert hat, erreicht, dass diese Impfbusse dann verschwinden. Das, glaube ich, kann man als echten Erfolg werten. Aber ich habe die Geschichte da mit dem Masernimpfstoff, die habe ich einfach nicht verstanden. Deswegen sage ich wirklich besser nichts dazu. Ja, wir haben dann das erste Mal eine echte aktive Politikerin bei uns gehabt. Das war Sue Frost. Sie ist eine Sacramento County Supervisor, also sowas Ähnliches wie ein Landrat, so würde ich es jedenfalls übersetzen, eine von fünfen. Und sie ist eine frühere, das ist allerdings 30 Jahre her, Krankenschwester, eine California Certified Emergency Nurse. Also die hat was erlebt, ne? Die versteht auch was von Gesundheit. Und sie hat uns in aller Ruhe ein bisschen stockend, weil es ihr schwer fiel, aber weil sie ganz klar entschlossen war, die Wahrheit zu sagen, so wie sie wahrgenommen hat, hat sie uns darüber berichtet, dass sie immer mehr gezweifelt hat. Sie hat von Anfang an ihre Zweifel gehabt. Sie hat aber, ihre Zweifel sind immer größer geworden. Hat gesagt, das Ganze begann bei ihr schon im März 2020, als die Lockdowns kamen. Und als sie dann gesehen habe, hat das plötzlich alles zu einem Public Health Problem gemacht wurde. Da hat sie gar nichts mehr geglaubt. Also Racism war plötzlich ein Public Health Problem. Oder das Environment, die Umwelt, war plötzlich ein Public Health Problem. Da hat sie gesagt, hier stimmt doch irgendwas und hat sich gesagt, ich mache hier einfach nicht mehr mit. Eigentlich sollte es nur eine 90-Tages-Periode, ich erinnere mich, als das losging, habe ich das im Radio gehört, im Autoradio, dass der Gouverneur sagt, naja, so 90 Tage und so. Und aus diesen 90 Tagen Emergency und Lockdown sind inzwischen 1,5 Jahre geworden, sagt sie. Die Maßnahmen sind immer grotesker geworden und für sie als frühere Nurse, die im engen Kontakt ist mit aktiven Krankenschwestern, ist das Ganze zu einem völligen Irrsinn geworden. Ja, sie bekommen viele, viele Anrufe von Ärzten, die allesamt insbesondere darauf hinweisen, Mann, wir haben doch alternative Behandlungsmethoden. Warum wird das nicht eingesetzt? Warum dürfen wir das nicht einsetzen? Wir erinnern uns an den Gast Dr. Brian Ardis, der uns erzählt hat, dass Fauci das offizielle Behandlungsprotokoll, also die offiziellen Maßnahmen verkündet hat, und unter anderem gesagt hat, Remdesivir soll benutzt werden. Ein Medikament, was aus einigen Tests ausgeschieden ist, weil es sich als tödlich erwiesen hat in sehr vielen Fällen. Das war auch die Erklärung für die, eine der Erklärungen für den Spike, also für die, für das Ansteigen der Mortalität in New York. Ja, durch die Geschichten, die sie sich von den Ärzten und von den Krankenschwestern erzählt hat, ist sie erst so richtig drauf gekommen, was hier alles schiefläuft. Dass also nicht nur, dass die alternativen Behandlungsmethoden verweigert werden, sondern auch, dass die CDC, so hat sie es gesagt, letzten Endes die Patienten im Stich lässt, wenn sie sich nicht impfen lassen. Da wird also Behandlung verhindert, so hat sie es deutlich genug gesagt. Die Nebenwirkungen der Impfungen werden überhaupt nicht mitgeteilt. Bei dem sogenannten Informed Consent fehlt diese Information völlig, die jetzt schon erkennbare Nebenwirkung. Selbst wenn man von der offiziellen, die musste dann ja korrigiert werden, von der offiziellen Todeszahl von Todesfällen nach Impfung, bei ursprünglich 11.000, jetzt sind es 45, selbst wenn man nur die 11.000 nimmt, das gehört in eine Information des Patienten, der sich impfen lässt. Weil 11.000 Tote nach Impfung ist sehr, sehr viel. Da kann man nicht mehr sagen, das ist Pappe, sondern in anderen Zusammenhängen sind, ich glaube, bei der Schweinegrippe war nach 25 Toten war Schluss mit den Impfungen, weil man gesehen hat, das ist zu viel. Jetzt reden wir offiziell über mindestens 11.000. Inoffiziell reden wir von niedrig geschätzt, sagt es Dr. Zelenko, von 500.000. Ja, ich habe gefragt, was ist eigentlich in dem Rest? Du hast ja noch mehr Kollegen, du bist ja nicht die Einzige, du bist eine von fünf. Und dann sagt sie, ja, denen ist das egal, die wollen das nicht wissen. Einige Ärzte sind darüber natürlich sehr frustriert, aber sie macht einfach weiter. Sie hat berichtet von, dadurch, dass sie mit so vielen Leuten Kontakt hat, von einer 35-Jährigen, die innerhalb von Tagen nach der Impfung gestorben ist. Eine andere Frau hat sie angesprochen, ihr Ehemann ist gestorben nach der ersten Impfung, der konnte zuerst nicht mehr laufen und dann ist er nach dem zweiten Schuss, muss man sich schon wundern, warum lässt man sich noch einen zweiten Schuss verpassen, aber natürlich nur deshalb, weil man das nicht in Verbindung bringt, ne? Dann ist er gestorben. Eine dritte Person, über die sie gesprochen hat, erzählte, hey, ich habe selber so ein Problem, ich habe hier jetzt einen Tumor in der Bauchgegend, also möglicherweise ist das auch ein Thrombus, das wollten wir nicht weiter ausführen. Ja, sie sagt, sie weiß, dass hier massiver Druck ausgeübt wird, sie weiß aber auch, weil ich sie auch in Verbindung oder ich habe sie connected mit den öffentlichen Bediensteten aus San Francisco, ist ja um die Ecke, ne? Also Sacramento County und nebenan im Westen ist San Francisco. Ich habe ihr gesagt, dass da die Hälfte der Firefighters, ein Drittel der Firefighters, ein Drittel der Police Officers sagen, wir machen nicht mehr mit, aber die hören trotzdem nicht auf, weil die Kollegen, mit denen ich sie in Verbindung gebracht habe, sagen, auf keinen Fall kündigen, macht lieber eine Klage, weil das ist ja genau das, was die andere Seite will, möglichst viel Chaos. Das entsteht, wenn zum Beispiel niemand mehr in den Krankenhäusern ist, wenn zum Beispiel die Polizei nicht mehr aktiv ist, ne? Also das muss verhindert werden, darauf darf man nicht reinfallen. Ja, krass. Was hat sie noch erzählt? Tja, sie sagte, hier wachen immer mehr Leute auf. Das sei ganz offensichtlich. Ihr Ehemann ist 10 Jahre älter als sie, hat sie auch berichtet, 75 Jahre alt. Der hat, der weiß, dass man alternative Behandlungsmethoden anwenden kann und dass die auch helfen. Zumindest in der Prophylaxe ist ja Ivermectin jedenfalls offenbar ein ausgewiesen hilfreicher, eine ausgewiesen hilfreiche Geschichte. Der hat sich das wohl bestellt oder wollte es bestellen und die Apotheke hat es nicht machen wollen. Und dann hat er da einen kleinen Tanz aufgeführt und gesagt, hey, ich entscheide, was für meine Gesundheit gut ist und ich möchte das, was mein Arzt mir empfohlen hat, ich möchte das haben. Und dann hat er es wohl gekriegt. Sie hat zum Schluss gesagt, also es klingt so ein bisschen pathetisch, aber sie sagte, die Leute werden immer wacher. Man sollte nicht unterschätzen, dass die Menschen, die jetzt wach geworden sind, einschließlich natürlich der Leute, der Menschen wie Christian Granucci, das ist dieser LA Captain des Fire Department, die haben das Herz eines Löwen, hat sie gesagt. Klang ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, das trifft's. Ich glaube, das trifft's. Sie hat außerdem, das ist interessant, mit der Frau muss ich reden, ich habe schon versucht, sie zu erreichen, das hat bisher nicht geklappt. Sie hat außerdem mit einer indischstämmigen Wissenschaftlerin Kontakt, die ihr zum wiederholten Mal, das haben wir jetzt oft gehört, gesagt hat, ich habe alles getan, um dieses Virus zu isolieren. Es ist mir nicht gelungen. Und hat jedes Mal, wenn sie getestet hat und versucht hat, rauszukriegen, also nach den Kochpostulaten, Kochschen Postulaten, es gibt da noch eine andere englische Methode, dann sagt sie, es kam immer nur dabei raus, dass es entweder Influenza A oder B ist, was wiederum den Verdacht stärkt, dass wir es hier eigentlich genauso wie bei der Schweinegrippenpandemie letzten Endes mit einer normalen Grippe zu tun haben, die einfach umetikettiert wurde, um eine Pandemie draus zu machen. Dafür spricht ja auch die vergleichsweise geringe Sterblichkeit bei Corona, sie liegt jedenfalls, man kann es nicht oft betonen, oft genug betonen, in etwa bei der einer Grippe mit 0,14 bis 0,15 Infection Fatality Rate. Tja, sie sagt, wir können auf jeden Fall uns nicht ausruhen, wir müssen weiterkämpfen, solange bis nicht nur die jetzt öffentlich Bediensteten auf die Barrikaden gehen, sondern auch die Normalbürger. Ja, das war es im Grunde von ihr. Wir haben dann noch einen alten Kumpel von mir gehabt, die Welt ist klein, der hat, das ist der Kollege Björn Pirwitz, der hat mit mir in den USA studiert, wir sind damals in 86, glaube ich, als wir da angefangen haben, mit 60 Leuten aus allen möglichen Ländern, darunter natürlich auch Deutschland, in Wisconsin gewesen, an der Uni, und haben da 6 Wochen so eine Art Einführung bekommen, bevor wir alle an unsere jeweiligen Unis gegangen sind. Und daher kennen wir uns, haben dann lange keinen Kontakt gehabt und er hat mich dann wohl auf der Demo am 29.08. in Berlin gesehen und gesagt, hey, den kenne ich doch, der kommt mir bekannt vor. Jetzt sind wir und arbeiten wieder zusammen. Björn Pirwitz ist Investor und auch Jurist natürlich, hat aber immer mal nur so zwischendrin als Anwalt gearbeitet, hat aber ein Gedächtnis wie ein Elefant. Also was bei dem drin ist, das ist eingebrannt, erinnert sich an alles, was er damals in der Referendarzeit gemacht hat. Und das war überwiegend Wettbewerbssachen. Und da Spezialisierung eines seiner Mitreferendare in einer Kanzlei, wo er auch gearbeitet hat, es war das HWG, das Heilmittelwerbegesetz. Genau das, was eigentlich, so sagt er und auch ich und Viviane auch und Martin Schwab auch, was eigentlich schon längst hätte aufgegriffen werden müssen. Denn all das, was wir da draußen sehen, die ganze Werbung für Impfungen, das hat es ja noch nie gegeben, ne? Dass sich da Ranga Yogeshwar und Günther Jauch und Ann-Sophie Mutter und ein Haufen Politiker hinstellen und massiv Werbung für Impfungen machen, ja, noch weitergehen, Lotterien, in denen man Autos gewinnen kann, alle möglichen Geschenke, die gemacht werden, Big Mac oder eine Bratwurst, damit man sich impfen lässt, ne? Verstößt alles gegen das Heilmittelwerbegesetz. Das ist ein Verbraucherschutzgesetz, ein Spezialgesetz zum UWG, das ist das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Also da sind die speziellen Regelungen betreffend Heilmittel drin. Dieses Heilmittelwerbegesetz regelt das Marktverhalten. Seit 1965 gibt es das. In 2012 ist es umfassend novelliert worden, basiert auf einer EU-Richtlinie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Verboten ist zum Beispiel Irreführung, Paragraph 3. Irreführung. Wenn also es heißt, dass es zu einer hundertprozentigen Heilung führt, dass es voll wirksam ist, das stimmt ja nicht. Das ist Irreführung. Wenn gesagt wird, wenn du das nicht nimmst, dann geht es dir schlecht. Das ist Irreführung, weil das Gegenteil dürfte der Fall sein in den allermeisten Fällen. Dann gibt es einen weiteren Bereich, das ist die Publikumswerbung. Publikumswerbung darf eigentlich nur in den Fachkreisen erfolgen, aber nicht über zum Beispiel die Bravo oder sowas, dass man sich dann an Jugendliche wendet. Es darf überhaupt keine jugendbezogene Werbung geben. Das heißt, alles unter 14 Jahren darf gar nicht angesprochen werden. Wer das tut, verstößt gegen das Heilmittelwerbegesetz. Pflichtangaben müssen da drin sein. Warnhinweise müssen da drin sein. Die gibt es hier ja gar nicht. Bei all der Werbung, die wir sehen, da ist nie ein Warnhinweis dabei. Das muss alles grundsätzlich hinzugefügt werden. Also auch Herr Lauterbach wird dabei wahrscheinlich Probleme bekommen, auch andere.
Wie sieht das rechtlich momentan aus? Weil das sind ja recht Fakten, wo du da sagst, dass das eigentlich ganz viel gegen das Gesetz verstößt. Das würden natürlich viele Zuschauer sagen, ja, wieso, was ist der nächste Schritt? Weil anscheinend sollte man ja da was unternehmen, oder?
Ja, der nächste Schritt ist schon getan worden von uns. Jetzt machen andere Kollegen auch mit, wie ich gerade erfahren habe. Weil es ist, damit verdient man als Anwalt sogar Geld, wenn man sowas macht. Ne? Also das sind Abmahnungen. Man schickt Abmahnungen raus und mit diesen Abmahnungen fordert man diejenigen, die gegen das Heilmittelwerbegesetz verstoßen, also Ann-Sophie Mutter oder Lauterbach und all diese Leute, dann fordert man die auf, damit aufzuhören und gleichzeitig bekommen die eine Rechnung, weil der Anwalt, das anwaltliche Hinzutreten war erforderlich. Und da sagt Björn Pirwitz, wir sollten uns an den low-hanging fruits orientieren, also das, was absolut sicher durchgeht. Zum Beispiel, Paragraph 3a Heilmittelwerbegesetz sagt, man darf gar nicht für nicht zugelassene Arzneimittel werben. Diese Arzneimittel, diese Impfungen sind nicht zugelassen, das sind bedingte Zulassungen. Wenn also Herr Kretschmer etwas anderes behauptet, dann behauptet er falsche Tatsachen und täuscht die Öffentlichkeit. Gleichzeitig verstößt er gegen Paragraph 3a Heilmittelwerbegesetz. Diese Zulassung ist ja nur für ein Jahr bedingt gewesen bisher. Ne? Paragraph 12 sagt, für Arzneimittel, für meldepflichtige Krankheiten darf keine Werbung gemacht werden. Corona gehört aber zu den meldepflichtigen Krankheiten. Zuwendungen im Zusammenhang mit Impfungen darf es nicht geben, also die Bratwurst, der Big Mac, Autos, die da verlost werden, freie Taxifahrten und so weiter. All das sind keine geringwertigen Zuwendungen, geringwertig wäre was anderes, sondern das ist halt alles einen ordentlichen Wert und die Rechtsprechung hat das bisher jedenfalls auch diesen geringwertigen Bereich eher außer Acht gelassen. Also all das sind aus seiner Sicht und auch aus meiner Sicht low-hanging fruits. Da kann man leicht reingrätschen und zur Unterlassung auffordern und leicht die Rechnung dabei legen. Unwahre Angaben sind natürlich überhaupt nicht zugelassen. Die unwahre Angabe, dass eine Ware, das ist jetzt wieder UWG, hier also HWG, der Impfstoff ist die Ware, dass eine Ware die Krankheit heilen kann. Das ist ja nicht wahr. Das ist, oder wie hier gesagt wird, das verschafft Immunität. Nein, das tut's nicht. Nicht mal nach den Angaben der Hersteller. All das sind unwahre Angaben, die sofort abgemahnt werden können. Mit dem Abmahnschreiben sind, wie gesagt, die Anwaltskosten verdient. Das muss ich gar nicht mehr gerichtlich durchsetzen. Wenn natürlich nichts unterschrieben wird, muss man das per einstweiliger Verfügung im Gericht durchsetzen. Da arbeitet er gerade dran, denn die ersten Abmahnungen sind draußen. Jetzt kommen die einstweiligen Verfügungen und die Kollegen, die jetzt auch mitmachen, die können das dann alles übernehmen, weil das hat er, und das habe auch ich mehrfach gesagt, er will damit kein Copyright verbinden. Er will das nicht für sich patentieren lassen, dieses Vorgehen, sondern er will, dass möglichst viele Leute mitmachen. Es geht um die Sache. Es geht ja gar nicht ums Geld verdienen. Dass man damit gleichzeitig Geld verdient, sollte der Anreiz für möglichst viele Anwälte sein, das auch zu machen. Etwas kompliziert ist die Frage, wer kann denn eigentlich klagen? Also, dass Anwälte hier die Aufgabe haben, die Abmahnungen zu schreiben, ist klar, das kann ein Laie nicht. Aber wer kann denn eigentlich Antragsteller sein oder Abmahnender sein? Gibt es zwei große Gruppen. Zum einen die sogenannten qualifizierten Einrichtungen. Den Begriff kennen wir schon aus der missglückten Sammelklage. Bei uns in Deutschland gibt es ja eine Musterfeststellungsklage. Die ist eingeführt worden als Feigenblatt, um die Menschen darüber zu täuschen, die denken, das ist eine Sammelklage, ist aber keine. Diese Musterfeststellungsklage, zum Beispiel gegen VW, ne, oder gegen Telekom, diese Musterfeststellungsklage kann nicht von einzelnen Betroffenen erhoben werden, sondern nur von sogenannten qualifizierten Einrichtungen, zum Beispiel Verbraucherzentrale, Bundesverband oder so. Die aber kannst du gleich in die Tonne kloppen, denn die sind alle staatlich kontrolliert. Denn die kriegen ja nur deshalb diese Qualifikation als qualifizierte Einrichtung, weil der Staat entscheidet, ihr dürft das machen oder ihr dürft es nicht machen. Die kannst du also vergessen. Daneben gibt es aber eine zweite Gruppe und das sind die echten Wettbewerber. Das ist zum Beispiel Herr Stöcker, der einen eigenen Impfstoff entwickelt hat in Kiel, meine ich. Das sind aber auch all die Hersteller von alternativen Präparaten. Zum Beispiel kann das auch Vitamin D sein, das können auch Apotheker sein. Diese Wettbewerber sind alle aufgerufen, sich zu wehren und dafür zu sorgen, dass dieser unlautere Wettbewerb, diese Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz unterlassen werden. Und das geht, indem man Anwälte in Marsch setzt und dafür sorgt, dass diese Anwälte diese ganzen Abmahnungen rausschicken. Wenn die nicht sofort unterschrieben werden, gibt es danach eine einstweilige Verfügung und dann sind wir mal gespannt, wie die Justiz in diesem Zusammenhang reagiert. Wenn das Gesetz ganz klar sagt, du darfst keine unter 14-Jährigen ansprechen, wenn das Gesetz ganz klar sagt, du darfst keine Werbung für nicht voll zugelassene Präparate machen, da sind wir gespannt.
Aber da gibt es natürlich auch so Aussagen von den Politikern wie, wer sich jetzt nicht sumpfen lässt, wird hundertprozentig angesteckt mit dem Virus. Schon diese Aussage alleine ist natürlich...
Falsche Aussage. Das hat Herr Spahn jetzt gerade erzählt. Ne? Das hat er, und Herr Spahn ist ja dann, man will ja nicht arrogant sein, aber die Leute, die hier an den Fäden der Hintermänner stecken, hängen, die sind eben nicht die brightest candles on the chandelier. Er hat ja dann doch hinzugestanden bei seinen Erklärungen, ich habe es am Wochenende mal aus Versehen gehört, als ich im Auto saß, dass Herdenimmunität ja auch durch Infektion geschehen kann. Ne? Im Gegensatz zu der Definition der Herdenimmunität, wie sie durch die WHO erfolgt ist, durch diese durch und durch korrupte Organisation. Die sagen ja plötzlich, Herdenimmunität kann man nur noch durch Impfung erreichen. Nein, sagt er, geht auch so. Ne? Weil nämlich erst nach seiner Darstellung 61% der Bevölkerung durchgeimpft sind, doppelt geimpft sind, und das ist ein bisschen wenig aus seiner Sicht, versucht man jetzt die Impfunwilligen zu motivieren. Mit noch mehr Bratwürsten, schätze ich mal. Aber er sagt, das wird auf jeden Fall dazu führen, dass im nächsten Jahr, im nächsten Frühjahr, werden wir dann die Herdenimmunität so oder so erreicht haben, weil wer sich nicht impfen lässt, der wird ja infiziert. Klammer auf, und ist danach auch immun. Und zwar mehr als die Impfung das herbeiführt. Diese Impfung, auch das muss man nochmal betonen, diese Impfungen bringen ja gar keine Immunität, sondern sie verhindern nur nach den eigenen, von den Herstellern eingereichten Unterlagen, sie verhindern nur einen schweren Verlauf der Krankheit. Immunisierung gibt es nicht, deswegen fragt man sich jedes Mal, was bringt die Impfung eigentlich, wenn ich danach die Maske weiter tragen muss und mich weiter testen lassen muss und aus der Nummer gar nicht mehr rauskomme, weil ich die dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter Impfung auch noch mitmachen.
Ja, das ist ja das Perfide, weil Sie sagen ganz klar, das hört man immer wieder, es ist nur wegen einem schweren Verlauf zu entsprechend zu reduzieren, aber nicht für eine Herdenimmunität. Und das müsst ihr mal geben. Und dann sagen Sie immer wieder, ja, schützt dich selber und schützt auch den anderen, aber dann können Sie jederzeit sagen, ja Leute, wir haben es euch gesagt, es geht nur um den schweren Verlauf. Wo ist euer Problem? Das ist dann wieder... Ja. Ganz eine einfache Geschichte. Also ich muss natürlich sagen, Sie sagen ganz klar, also größtenteils sogar die Wahrheit, und dann kommt ab und zu ein Zwischensatz, ja, lasst euch impfen, dann seid ihr sicher.
Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Also wenn ich Dinge auslasse, ist das unwahr, was dabei rauskommt. Aufklärung muss immer richtig und vollständig erfolgen. Selbst wenn ich Dinge weglasse, zum Beispiel, es gibt hier übrigens Nebenwirkungen, es sind übrigens schon Leute gestorben, ist die Aufklärung unvollständig. Das ist unwahr, was ich da übermittle an Informationen.
Also es gibt, wir wissen ja diverse Fälle, wo schon bestätigt wurde, dass es wirklich wegen dieser Sumpfung der Mensch verstorben ist und nicht wegen was anderem. Da müsste eigentlich jeder Arzt sagen, ja, es gab auch schon Menschen, die wegen dieser Injektion, ist ja keine Impfung, gestorben ist. Das wäre eigentlich die Pflicht. Und da behaupte ich, 95% der Ärzte sagen das nicht. Das ist jetzt mal eine Annahme von mir.
Ja, ich glaube sogar, dass es mehr sind. Also, naja.
Ich habe Leute gehört, ich bekomme ja viel mit. Viele sagen dann, sie wollen nicht in die Öffentlichkeit gehen. Sie kamen in ein Impfzentrum und dann haben sie selber gesagt, ja, ich möchte jetzt Fragen stellen. Ich sage, ja, wieso Fragen? Sie sind ja hier, sie wollen sich ja impfen lassen. Ich sage, nein, das ist ein Nebenwirkung. So, nein, nein, alles gut. Boom. Impfung rein. Keine Aufklärung. Auf Wiedersehen und alles Gute. Sage, ein absolutes No-Go. Es ist, ich verstehe es nicht.
Aber ich denke, das dürfte am Ende das Kernproblem sein, für diejenigen, die sich an den Impfungen beteiligen. Denn wer das als Arzt macht, muss am Ende nachweisen, nicht der Patient muss nachweisen, dass er nicht aufgeklärt ist, sondern der Arzt muss nachweisen, dass er aufgeklärt hat. Und da reicht es nicht, irgendein Formular zur Unterschrift vorzulegen, sondern die Aufklärung kann nur mündlich jeweils individualisiert erfolgen. Weil natürlich braucht jemand, der selber Arzt ist, weniger, in Anführungsstrichen, weniger Aufklärung als jemand, der keine Ahnung von Medizin hat. Und jemand, der schon sehr alt ist und der möglicherweise auch in seiner Wahrnehmung eingeschränkt wird, er braucht mehr Aufklärung als Leute, die noch quasi voll im Berufsleben stehen und sowieso ständig hochkonzentriert sind. Und es gibt Menschen, die verstehen technische und medizinische Zusammenhänge, und es gibt andere, die tun es nicht. Deswegen sagt die Rechtsprechung, du musst mündlich aufklären. Natürlich kann so ein Formblatt hilfreich sein, aber besser ist es und entscheidend ist es, dass du nachweisen kannst, dass du persönlich individuell aufgeklärt hast. Das geht auch mit dem Formular, aber dann muss da mehr drin stehen als das, was auf dem Vordruck ist.
Ja, das ist ein absolutes No-Go. Du hast heute auch noch angesprochen, ganz kurz, mit WODAG wegen dem Shedding. Das ist natürlich für die Community ein Riesenthema. Hat WODAG gesagt, wie er da weiter vorgehen will, um da eventuell mehr Informationen zu bekommen?
Ja, es gibt da ja eine gesetzliche Regelung, die uns vor kurzem aufgefallen ist. Ich meine, das war im Infektionsschutzgesetz, wonach sich selbst verbreitende Impfstoffe zulässig sein sollen. Ich sage das jetzt untechnisch, weil ich den genauen Wortlaut vergessen habe. Und daran knüpft Wolfgang, glaube ich, seine Befürchtung. Er sagt, wenn die das schon vorsehen, wenn es also eine gesetzliche Regelung dafür gibt, und so ähnlich war auch das, was uns der Willem Engel erzählt hat, wenn das schon gesetzlich vorgesehen ist, dann machen die das nicht umsonst. Also er hält das Shedding für eine reale Möglichkeit. Da gibt es immer mehr konkrete Hinweise, genauso wie es immer mehr konkrete Hinweise darauf gibt, dass in nicht allen, aber offenbar in doch einigen Chargen der Impfstoffe, es sind ganz unterschiedliche Chargen unterwegs, nur die Hersteller wissen, was jeweils drin ist, dass aber in einigen dieser Chargen Graphenoxid ist. So, was macht dieses Graphenoxid? Ich habe mich mit diesem, da gibt es ein Video von Dr. Robert Young, heißt der. Der ist inzwischen schon pensioniert. Der hat dazu sehr viel gemacht. Ich habe nur gedacht, das wirkt nicht alles wirklich wissenschaftlich, sondern da ist auch viel Aktivismus dabei. Aber im Gespräch mit ihm und einem anderen deutschen Arzt, und werden noch mehr Gespräche stattfinden, da zeigte sich schon, da ist sehr viel dran. Dieser Magnetismus hat damit was zu tun und möglicherweise wirkt sich das, was wir als Graphenoxid erkennen können, auf die roten Blutkörperchen aus und zerstört an der Stelle schon die Immunität. Möglicherweise kann, also das ist jetzt aus meiner Sicht im Moment noch Spekulation, aber so hat es uns Robert Young erzählt, möglicherweise kann durch elektrische Signale das, was in den Körper eingebracht wird, und es wird immer mehr. Mit jeder Dosis, mit jedem Booster-Shot kriegt man noch mehr davon. Angeblich, so sagt er, ist das auch schon in den Grippeimpfungen zum Teil enthalten gewesen. Also da wird offenbar schon seit einigen Jahren rumexperimentiert. Aber man kann also mit elektrischen Signalen kann man da offenbar großen Schaden anrichten. Ich würde da aber im Moment noch nicht wirklich detailliert was zu erzählen wollen, weil mir scheint das noch zu unreif. Also es gibt Geschichten, dass über 5G das Ganze aktiviert werden kann und dann diejenigen, die genügend von diesem Graphenoxid inzwischen ja aufgepumpt haben, die kannst du dann auf den Schlag umbringen. Ob das wirklich so ist, müssen die Mediziner, die hier aus Deutschland sich das genauer angucken, erstmal feststellen.
Aber ich denke, da wird entsprechend untersucht. Da muss man auch schauen. Shedding, da gibt es im Telegram auch eine Gruppe. Das könnt ihr im Telegram nachschauen. Da Leute auch berichten. Ich denke, man muss das ein bisschen abwägen. Vieles hat wahrscheinlich auch mit unbewusster, ja, irgendwie auch Angst zu tun. Aber man ist schon komisch, wenn man Berichte liest, die keine Ahnung davon hatten, dass diese Menschen gesumpft waren und dann plötzlich Symptome hatten, die sie noch nie hatten, ist schon sehr speziell, schwierig abzuschätzen. Ich kenne aber zum Beispiel auch Katrin, die kennen die meisten auch. Das ist ja eine Ärztin, die mit vielen gesumpften Patienten jeden Tag zu tun hat und sie hat nie irgendwelche Probleme, das gibt's also auch. Also da muss man auch schauen, dass man jetzt nicht einfach Panik macht, sondern das Ganze genau untersucht, weil das wäre jetzt das Schlechteste, das wir haben können, dass jetzt alle das Gefühl haben, geh mir weg, du bist gefährlich. Also das ist das.
Ja,
das.
Also ich gehe nach wie vor davon aus und Wolfgang und andere Ärzte auch, dass hier wohl in weiten Teilen Kochsalz benutzt worden ist. Entweder weil man eben testet, ne, die Hersteller testen, ohne dass wir es wissen, oder aber weil die andere Seite gedacht hat, oh verdammt, hier passiert aber ganz schön viel an Nebenwirkungen, das schreckt die Leute zu sehr ab, also benutzen wir jetzt erstmal für eine Weile nur noch Kochsalz. Davon gehen wir auch aus, aber wir wissen es einfach nicht. Das liegt daran, dass die Geheimverträge unter anderem auch vorsehen, dass niemand erfährt, was da tatsächlich drin ist. Von einigen Stoffen haben wir inzwischen positive Kenntnis.
Das ist doch immer wieder fast anders, wenn man das überlegt. Das sind geheime Verträge, wo die Menschheit betrifft. Wieso darf man das nicht einsehen? Das müsste eigentlich sowas von öffentlich sein wie nichts anderes. Und das ist das schon alleine müsste dich extrem misstrauisch machen, sagen, Moment mal, ich möchte doch mal wissen, was da drin ist und dann reden wir mal weiter. Es sind so viele Ungereimheiten, wo man sagt, hey Leute, bitte, es kann nicht sein. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass es eine, wirklich diese Massenhypnose oder Psychose oder was auch immer ist, weil wenn wir zwei reden, ist es eigentlich so klar. Und wenn wir mit Menschen reden, die haben immer noch Angst von diesem Möchtegern-Virus, der 99,9 irgendwas Prozent nie was passieren wird.
Wir dürfen nicht, also das ist der Punkt, 99,97% überleben das Ganze. Und unter der Gruppe der unter 70-Jährigen, glaube ich, ist das Ganze so gut wie irrelevant. Bei Kindern ist es statistisch völlig irrelevant. Wie kann man einen riesigen, gesunden Teil der Bevölkerung durch Impfungen, in Anführungsstrichen, einem solchen gigantischen Risiko aussetzen, wie wir es jetzt immer deutlicher erkennen können. Das volle Ausmaß ist ja noch gar nicht klar. Wir gehen nur davon aus, dass es noch wesentlich schlimmer wird.
Ja, und die Experten sagen auch, dass jeder Booster, wo du bekommst, die Immunität, also dass dein Immunsystem noch mehr schwächt und die einfach noch schlechtere Karten hast für die weitere Gesundheit. Und wenn jetzt, müssen wir vorstellen, wenn du die vierte Ladung bekommst, ja, dann viel Glück. Also,
ja.
Also, das ist dann.
Dann kannst du dann am Ende die Instagram-Videos machen, aber ob dich das dann noch so richtig über die Hürden bringt, ist äußerst fraglich. Damit kann man noch ein paar Leute amüsieren oder jedenfalls in Spannung versetzen. Aber wenn ich mir nur das Video in Erinnerung rufe, das zweite Video, das erste ist schon schlimm, von dem Mädchen, was wir da in der Sitzung abgespielt haben, das zweite, wo sie dann plötzlich schwarzen Urin hatte, ey Mann. Das muss doch jedem einen unfassbaren Schock verpassen. Wie kann man da noch halb witzig drüber lachen? Das ist kein Witz mehr, das ist tödlich.
Ja, dann meint sie wahrscheinlich noch, ich habe Glück gehabt, weil so extrem ist, ist die Wirkung richtig gut.
Mann Gottes.
Das ist wirklich schon heftig. Wie weit seid ihr international mit der Untersuchung von den verschiedenen Chargen? Geht da was?
Ja, da geht ganz schön viel. ich war erstaunt darüber, wie viel der Robert Young wusste, weil es ist gar nicht so einfach, die Informationen über das, was in, es gibt ja auch nicht so viele Labore, die dabei mithelfen, das zu untersuchen. Und ich war erstaunt darüber, was der alles wusste. Was die das volle oder was die Inhaltsstoffe, sagen wir mal so, insgesamt angeht, wissen wir natürlich, haben wir nur die Spitze des Eisbergs bisher gesehen, denke ich. Dass aber da in nicht ganz geringem Umfang auch Graphenoxid dabei ist, das ist, davon können wir inzwischen ausgehen. Nur was damit gemacht wird, wissen wir nicht. Ich habe mit Wolfgang nochmal drüber gesprochen, er sagt, ja, das ist ein neues Material, damit kann man sonst was machen. Das ist auch dutzendfach für alle möglichen Anwendungen patentiert worden, offenbar. Aber ob das, was die sich damit, was die vorstellen, damit machen zu können, ob das tatsächlich schon möglich ist, das wissen wir nicht. Da werden alle möglichen Vermutungen angestellt. Aber im Gespräch mit dem Robert Young kam eben einiges raus, was wir als zumindest schockierend betrachten müssen. Gleichzeitig aber formiert sich die internationale Anwaltschaft, diejenigen, die auf Stand sind, wo ich also nicht wieder anfangen muss bei Gefährlichkeit des Virus und PCR-Test oder so. Und da wird diese Woche noch eine Konferenz stattfinden, in der dann endlich das internationale Corona-Tribunal entscheidend vorbereitet wird. Mal gucken, ob wir da nicht ein Mock-Trial machen. Wir haben ja genügend hochqualifizierte Juristen beisammen. Das würden wir dann erstmal nur, um zu zeigen, wie es geht, so wie wir auch gezeigt haben, dass wir eine Regierung stellen können, nur um zu zeigen, wie es geht, werden wir da wahrscheinlich so ein Dreitages-Tribunal machen. Ich nehme an, dass das entsprechend dem angloamerikanischen Recht laufen wird. Es ist so, man muss sich ja einigen, einmal auf materielles Recht und einmal auf Prozessrecht, also das Verfahren, wie soll das Verfahren aussehen, das ist Prozessrecht. Und ich denke, dass in beiden Fällen das angloamerikanische Recht, das amerikanische Recht im Zentrum stehen wird, weil es einfach besser funktioniert. Das ist auch meine persönliche Überzeugung. Es funktioniert einfach besser als insbesondere das deutsche Recht. Dann würde das so beginnen, dass man einen Tag hat, an dem die Opening Statements abgegeben werden, also die Parteien. Das sind unsere Leute, unsere Anwälte auf der einen Seite und dann muss für die andere Seite auch jemand auftreten. Die werden sagen, das und das werden wir jetzt im Verlauf des Verfahrens euch zeigen, das werden wir beweisen, wir haben die und die Zeugen und wir haben die und die Experten, die werden das und das sagen. Nach den Opening Statements kommt der Hauptteil, da werden dann Zeugen angehört, aber vor allem auch Betroffene, und zwar echte Betroffene angehört. Und am Schluss des Verfahrens kommen dann die sogenannten Plädoyers oder die Closing Arguments. Ich denke, so wird es laufen. Vielleicht mit Publikum, aber da sprechen wir diese Woche drüber und versuchen, das so schnell wie möglich auf die Beine zu stellen.
Das klingt ja gut, das ist ja wirklich ein internationales Tribunal, wo man ja schon mal drüber geredet hat. Das scheint jetzt wirklich dann zum Laufen zu kommen. Das sind gute News, wenn man sich international vernetzt. Und ich denke, es ist ja nicht nur noch ein Land oder zwei Länder, sondern es betrifft ja fast die ganze Welt, wo jetzt zusammenhalten muss und auch wirklich dann auf die Straße gehen muss. Vielleicht noch ein letztes Wort. Morgen ist ja, glaube ich, Abstimmung in Deutschland in Bezug auf eine weitere Einschränkung vom Grundrecht, was man vielleicht den Impfstatus bekannt geben müsste und die Arbeitgeber sogar die Möglichkeit hätten zu kündigen. So habe ich es gelesen. Da gab es heute auch nochmal ein Spezialvideo bei Bodo, wo der Anwalt das entsprechend erklärt hat. Und ich denke, es ist sehr wichtig, wenn ihr Möglichkeiten habt, irgendwelche noch zu kontaktieren. Also wenn das natürlich auch noch kommt, dann ist das natürlich eine, kann ich sagen, wirklich, ja, das ist nicht mehr indirekt, sondern dann ist dann fast wirklich ein Impfzwang.
Ja, also das von Herrn Spahn angesprochene Risiko einer Spaltung der Gesellschaft, wenn wir einen Impfzwang einführen, das Risiko hat sich ja längst realisiert. Wir haben ja eine gespaltene Gesellschaft. Selbst wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich 61% der Bevölkerung durchgeimpft worden sind, dann haben wir immer noch knapp 40%, die sind nicht geimpft worden. Das kann real sein, vielleicht ist die Gewichtung auch ein bisschen anders, aber von einer Spaltung kann man da auf jeden Fall sprechen. Das bedeutet aber auch, dass auf unserer Seite in Anführungsstrichen wesentlich mehr Leute stehen, als wir es bisher für möglich gehalten haben. Das heißt nicht, dass alle Leute, die noch nicht geimpft sind, völlig unserer Meinung sind. Aber das heißt, dass diese Leute möglicherweise bald unserer Meinung sind, je mehr der Druck von der anderen Seite erhöht wird.
Absolut. Und dürfen wir nicht vergessen, es ist zwar wirklich tragisch für die Menschen, die gehen müssen, aber das sind ja oftmals dann Menschen, die dieses Genexperiment bekommen haben, und die Ungeimpften würden dann noch länger am Leben bleiben, und das würde auch heißen, dass dann dieser Prozentsatz sich dann auch verändert. Das ist zwar traurig, aber ist dann einfach so.
Ja, aber wir versuchen natürlich, weil das ja auch maßgeblich zu einem menschlichen Verhalten gehört. Wir nehmen ja für uns in Anspruch, dass wir für Menschlichkeit eintreten, während die andere Seite ganz offensichtlich für Unmenschlichkeit eintritt, auch wenn sie das mit Euphemismen versucht zu verschleiern. Aber wenn man diese Haltung hat, dann muss man auch in der Lage sein und bereit sein zu helfen. Natürlich auch denjenigen, die letzten Endes doch aufgrund einer super dreisten Täuschung sich diese Schüsse verpassen lassen haben. Also natürlich werden wir alles tun, um zu helfen. Und so wie die Lage, wie die Dinge jetzt liegen, werden wir die einzigen sein, die überhaupt noch helfen können, wenn die anderen tatsächlich in diese gesundheitliche Bedrängnislage geraten, von der wir ausgehen, dass sie eintreten wird.
Absolut. Ja, es gibt auch viele Menschen, die sich fragen, Plan B, gibt's den und so weiter. Ich bin natürlich jetzt im Plan B. Ich bin ja, wie die meisten wissen, momentan auf Sansibar. Und da bauen wir auch ein Projekt auf. Das kann ich so mitteilen. Die, wo sich interessieren, einfach meinen Telegram-Kanal abonnieren. Wir werden da auch Möglichkeiten anbieten. Die Leute sagen, ja, was ist, wenn in Deutschland oder in Europa es wirklich noch heftiger wird, kurz- oder mittelfristig einen Plan B zu haben, dann einfach am besten meinen Kanal abonnieren, und dann werde ich mal Infos abgeben, weil hier natürlich alles ein bisschen anders läuft. Das heißt jetzt natürlich, einige werden sagen, weglaufen ist kein Thema, aber ich denke schon, dass man nicht aufgeben soll. Aber es gibt auch Menschen, die, wie zum Beispiel Bodo, monatelang oder jetzt über ein anderthalb Jahr lang alles gegeben hat, dann bedroht worden ist und so weiter. Irgendwann mal hast du vielleicht dann auch genug und sagst, hey, jetzt reicht's, jetzt möchte ich mich auch mal schützen und habe auch noch Familie. Die Leute verstehe ich einfach auch. Also das muss man einfach auch so sehen. Und ich denke, das muss dann jeder selber entscheiden, wie weit das er gehen möchte und wo ist dann einfach mal gut.
Das muss jeder selbst entscheiden, ja.
Ja, absolut. Ich hoffe natürlich immer noch, dass, wie soll ich sagen, das gibt ein Lied von Nena, Wunder geschehen, dass wir auch dieses Wunder miteinander erleben dürfen. Rainer hat mir immer noch versprochen, dass wir zusammen feiern. Ich nehme dich beim Wort.
Und, es wird kommen, es wird kommen. Wie soll es denn anders enden?
Ja,
das
absolut.
Kann nicht anders enden.
Absolut.
Außerdem, die Filme, die ich mir angeguckt habe, haben immer Happy End, Happy Endings.
Das nehmen wir. Rainer, wie immer, vielen, vielen Dank. Ich kann dir einfach den Dank der ganzen Community, wir sind, glaube ich, 10.000 Leute, die zuschauen, einfach Danke sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, jede Woche, du bist Tag und Nacht dran. Es ist einfach toll, wie du dich einsetzen tust für die Menschheit. Danke, dass es so Menschen wie dich gibt. Das motiviert mich auch, dran zu bleiben. Und ich freue mich natürlich auch auf das Fest der Menschheitsfamilie.
Soweit wird es kommen. Ich mache das ja gerne, auch wenn es nicht das ist, was ich mir ausgesucht habe. Aber jeder muss tun, was er tun kann. Und irgendwie scheint ich das zu können.
Da sind wir im gleichen Boot. Ich war mal Grafiker und Fotograf und hätte mir das nie denken können. Das ist ein anderes Thema. Ja, Rainer, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Bis sehr bald. Und wir hören uns. Ja?
So machen wir das. Schönen Abend euch allen. Ne?
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
So, das war Rainer, wieder ein tolles Gespräch. Ich mag ihn einfach sehr. Ich schaue mal noch schnell in den Chat. Mir ist das eine abgekackt. Darum muss ich mal schauen, ob ich hier noch schnell sehe. Ich habe auch nicht mehr viel Akku. Das hat gut gepasst. 11.000 allein auf D-Live, sehr gut. Denkt daran auch bitte an die Ländergruppe. www.bittl.tv, jetzt weiß ich fast meine Homepage nicht mehr. Wir haben schon über 40 Länder. Wenn du nicht in Österreich, nicht in Deutschland und nicht in der Schweiz wohnst und jetzt zuschaust und du sagst, würdest gerne da deinen Beitrag in deinem Land dazu beitragen, dann bitte schnell da das Formular ausfüllen, und dann werden wir dich in die Telegram-Gruppe aufnehmen. Das ist die Idee, dass wir auch während und nach Corona weitermachen müssen. Die Medien können wir momentan nicht mehr trauen. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Und dass wir da auch ein Netzwerk aufbauen können, vielleicht für Reporter, Aussagen, Videos, Fotos und so weiter. Ja, wir machen es jetzt so, dass das hier einen Abschluss hat für Rainer. Ich werde nachher nochmal kurz kommen. Als Abschluss werde ich dann nochmal kurz Hallo sagen an dies und das, die Lust haben, so 5 Minuten Pause, da komme ich nochmal, ich muss schnell das Kabel einstecken. Und dann freue ich mich natürlich, wenn noch ein paar einen Ausgang machen wollen. Wir werden sicher Nena hören und dann vielleicht noch ein bisschen einfach an dies und das. Ich möchte mich bei euch allen herzlich bedanken. Es ist eine sehr spezielle Reise. Ich bin letzte Zeit nicht mehr so viel live gewesen. Vielleicht auch als Info, ich wurde hier bestohlen, Notebook und Handy weg und auch Geld gestohlen. Und darum bin ich ein bisschen eingeschränkt mit der Technik. Aber es geht, wie es geht. Und das wird dann schon wieder aufgeben, ist keine Option. Ich danke euch herzlich, war cool. Und vielleicht bis gleich. Und sonst denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Tschüss zusammen, bye bye.